ARD.
Diese Materialklasse Naturpolymere, die gab es so noch nicht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das die Zukunft unserer Verpackung ist.
Das ist anders, weil in der Vergangenheit vieles, was unter der Überschrift biobasierte oder bioabbaubare Kunststoffe gelaufen ist, einfach eine Mogelpackung war.
Biokunststoffe, die aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden, haben eine große Relevanz für den Klimaschutz, weil Biokunststoffe, die aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen, eben CO2-neutral sind.
Plastik. Diesen Begriff mögen sie nicht, sagen mir Experten oft. Der klinge so abwertend nach billig und weg damit. Dabei sei Kunststoff, wie sie den Stoff für Joghurtbecher und Co. lieber nennen, ein wertvoller Werkstoff mit vielen tollen Eigenschaften und ein Stoff, den man noch dazu immer wieder aufbereiten könnte. Ja, stimmt, sag ich dann, Kunststoffrecycling ist wirklich was Tolles, wird aber eben noch viel zu wenig gemacht. Das habe ich bei der Folge über den Putzmittelhersteller Frosch gelernt, eines der ganz wenigen Unternehmen, die zumindest einen Teil ihrer Verpackung konsequent aus Plastikmüll aus dem gelben Sack herstellen. Hört da gern mal rein in die Folge, wir packen euch den Link in die Shownotes. Weil aber eben bisher so wenig recycelt wird, am Ende nur etwa 20% von dem, was wir in den gelben Sack schmeißen, braucht es für unser Müllproblem noch weitere Lösungen. Und auch für den Klimaschutz. Denn konventionelles Plastik wird aus Erdöl gemacht. Und das sollte mit all dem in ihm gebundenen CO2 wirklich besser unter der Erde bleiben. Deswegen schauen wir uns heute noch ein Unternehmen an, das eine Lösung für die Klimakrise vorantreibt, sogenanntes Bioplastik. Da gibt es Gutes und Schlechtes. Unseres, um das es heute geht, wird ohne Erdöl hergestellt und baut sich ab, verschwindet also aus der Natur von Müllkippen und meinem Kompost, und zwar geradezu spurlos, verspricht der Hersteller. Wie das funktioniert und was man dabei beachten muss, damit das Ganze am Ende eben nicht Greenwashing ist, das erfahrt ihr heute bei uns. Ich bin Susanne Tappe von NDR Info und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört.
NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
Das Unternehmen besucht, um deren Plastikalternative mal genauer unter die Lupe zu nehmen, das hat Lena Bartke. Hallo Lena, herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Erzähl doch mal, wer und vor allem was steckt denn dahinter?
Ja, das Startup heißt Traceless, also spurlos, eben weil sich sein Produkt nach Gebrauch vollständig auflöst. Anders als herkömmliches Plastik, das einfach nur in immer kleinere Teile zerfällt, die wir dann irgendwo wiederfinden, wo wir sie wirklich nicht haben wollen. Stichwort Mikroplastik. Und dieses Material wird eben nicht aus Erdöl oder Ähnlichem hergestellt, sondern aus nachwachsenden Rohstoffen. Um genau zu sein, aus Getreideresten. Das Verfahren dafür hat Anne Lamp, eine der beiden Gründerinnen von Traceless, entwickelt.
Und die hast du getroffen.
Genau. Traceless sitzt in einem sogenannten Innovationszentrum in Buchholz in der Nordheide. Das ist ein Städtchen in der Nähe von Hamburg, südlich der Elbe. Naja, und dieses Innovationszentrum, das ist von außen erstmal ziemlich unscheinbar. Ein neues, mehrstöckiges Gebäude mit ziemlich vielen Büros. Da sitzen neben Traceless auch noch ein paar andere Startups und Unternehmen drin. Und tatsächlich musste ich auch erstmal eine ganze Weile suchen, bis ich Anne überhaupt gefunden hatte.
Jede Menge Büros, das klingt jetzt nicht so, als hättest du sie am Reagenzglas im Forschungslabor getroffen, oder doch?
Nee, tatsächlich ganz im Gegenteil. Also den Laborkittel hat Anne zwar noch nicht vollständig an den Nagel gehängt, aber er gehört jetzt nicht mehr so sehr zu ihrem Alltag wie früher. Stattdessen war Anne noch mitten in einem Videocall mit ihrer Mitgründerin Johanna Bahre, um über die wichtigen nächsten Schritte für das Unternehmen zu sprechen.
Ah. Hallo.
Hi. Hi.
Anne, Lena, Anne.
Hallo.
Ja, dieses Telefonat ging dann auch noch ein bisschen länger.
Ich sehe dich so nicht stören wollen vor dem Bildschirm.
Ja, tatsächlich, genau so war das auch. Also das ging halt auch noch eine ganze Weile weiter, dieses Telefonat, als ursprünglich geplant. Und Anne kam auch ganz schön in Zeitnot danach. Also direkt nach unserem Gespräch stand nämlich auch schon wieder das nächste Meeting an.
Okay, das klingt tatsächlich nach Start-up. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn man jetzt irgendwo im Labor vor sich hin forscht.
Definitiv. Das war für Anne auch erstmal eine ziemlich krasse Umstellung, meinte sie. Also inzwischen verkörpert sie so diese Start-up-Kultur ziemlich gut. Wir haben uns direkt geduzt und irgendwelche Hierarchien gibt es da eigentlich auch nicht. Man merkt ihr auch die Begeisterung für ihr Produkt sofort an. Da steht sie wirklich mit Herzblut hinter und zeigt das auch nach außen.
Aber eigentlich ist sie gelernte Verfahrenstechnikerin, hast du mir, glaube ich, erzählt, oder? Das sind ja die Leute, die Industrieprozesse optimieren.
Richtig. Und so ist sie überhaupt auch darauf gekommen, Traceless als Material zu entwickeln. Daran hat sie nämlich schon während ihrer Promotion gearbeitet. Das ist jetzt so gut 6 Jahre her.
Und über so ein Material, über das wir gleich sprechen wollen, da stolpert man ja nicht mal eben so. Und auch als Verfahrenstechnikerin nicht mal eben so. Warum hat sie denn danach gesucht? Also waren ihr Umwelt- und Klimaschutz schon immer super wichtig?
Nee, überhaupt nicht. Also der Klimawandel war zum Beispiel bei Anne in der Schule gar kein Thema, sagt sie. Und ich kann das tatsächlich bestätigen. Wir sind nämlich ungefähr gleich alt, beide Anfang 30 und damit zur selben Zeit etwa zur Schule gegangen. Und ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht daran erinnern, dass wir das irgendwie behandelt hätten. Mhm. Ich hoffe sehr, dass sich das inzwischen geändert hat. Für Anne kam das Schlüsselerlebnis dann erst etwas später.
Bei mir kam das Thema eigentlich erst auf, als ich im Studium war, der Verfahrenstechnik, und mir eben immer bewusster wurde, wofür ich ausgebildet werde, nämlich klassischerweise unsere konventionelle Produktionsweise von Take, Make, Waste. Und bin da in eine kleine Krise geschlittert in der Hälfte des Bachelorstudiums und habe mich gefragt, ob es nicht eben auch sinnvolle Dinge gibt, die man mit dem Verfahrenstechnikstudium am Ende machen kann.
Ja, Take, Make, Waste, das ist ja ein Synonym für unser bisheriges verschwenderisches Wirtschaften. Das habe ich auch erst vor kurzem gelernt, nämlich bei unserer Folge zum Urban Mining. Hört da auch gerne mal rein. Da geht es auch um Müllvermeidung, allerdings in diesem Fall beim Bauen. Und auch Anne will ja dem Problem Müll an den Kragen, um genau zu sein, dem Plastikmüll.
Genau, also eigentlich hat Anne an der Uni an Bioverfahrenstechniken geforscht, um Biomasse möglichst hochwertig und ganzheitlich zu nutzen. Da hat sie sich verschiedene Reststoffströme der Lebensmittelindustrie angeschaut. Und so kam dann auch die Idee, ob man aus Reststoffen, in diesem Fall eben Getreideresten, nicht noch so etwas Sinnvolles wie eine Plastikalternative machen kann.
Ich muss mich jetzt mal kurz outen. Ich dachte ehrlich gesagt, das gibt es längst. Also Bioplastik, das viel besser für die Umwelt ist als konventioneller Kunststoff. Das steht ja mittlerweile auch auf ganz vielen Produkten drauf. Dann habe ich mich wegen unserer Folge mal etwas mehr eingelesen und mir das genauer angeschaut und gemerkt, Bioplastik ist nicht gleich Bioplastik. Das Ganze ist deutlich komplizierter und es gibt auch jede Menge Greenwashing. Und um euch, liebe Hörerinnen und Hörer, genau davor zu schützen, klamüsere ich euch jetzt mal die wichtigsten Unterschiede hier auseinander. Wenn man sich die Angaben auf Produkten aus sogenanntem Bioplastik mal genauer anschaut, dann liest man da im Wesentlichen 2 unterschiedliche Bezeichnungen. Die Tüte für den Biomüll zum Beispiel sei A, biologisch abbaubar, und oder B, biobasiert. Biologisch abbaubar bedeutet, sie zersetzt sich unter bestimmten Bedingungen in immer kleinere Teile. Im besten Fall bleibt am Ende nichts zurück außer Wasser und CO2. Das kann auch Bioplastik, das mit Erdöl hergestellt wird, aber das ist natürlich nicht besonders klimafreundlich. Denn das CO2, das normalerweise gebunden im Öl unter der Erde geblieben wäre, wird dann bei der Zersetzung oder in der Müllverbrennung frei, entweicht also in die Atmosphäre und treibt damit die Erderwärmung voran. Besser sind deshalb Tüten, die nicht nur biologisch abbaubar sind, sondern auch biobasiert. Das bedeutet, sie wurden ohne Erdöl hergestellt, nur auf Basis von nachwachsenden, meist pflanzlichen Stoffen wie etwa Mais oder Zuckerrohr. Wenn sich diese biobasierten Tüten später zersetzen, wird dann also nur so viel CO2 frei, wie die Pflanze vorher für ihr Wachstum aus der Atmosphäre entnommen hat. Kein zusätzliches wie bei erdölbasierten Kunststoffen. Aber auch hier Vorsicht! Es gibt biobasierte Produkte, die nicht biologisch abbaubar sind. Es sollte auf der Verpackung also immer beides draufstehen. Und auch dann bleiben noch Fragen offen. Nämlich, unter welchen Bedingungen zersetzt sich das Produkt genau? Braucht es dafür eine bestimmte Temperatur, Luftfeuchtigkeit und viel Zeit? Oder zersetzt es sich recht schnell, auch auf meinem heimischen Kompost und ohne dass kleine Reste zurückbleiben? Das ist je nach Produkt sehr unterschiedlich. Hierzu bieten private Siegel wie das Industrial Compost oder das Home Compost Siegel einen ersten Anhaltspunkt. Verbraucherschützer fordern aber ein staatliches, gesetzlich reguliertes Siegel, was Verlässlichkeit bietet. Mehr Infos dazu packen wir euch in die Shownotes. Absurderweise darf übrigens die Mülltüte aus Bioplastik oft nicht in den Biomüll. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Anne verspricht aber, dass Traceless das alles kann. Ohne Erdöl auskommen, sich spurlos abbauen, egal wo. Richtig, Lena?
Richtig. Anne stand dafür vor 5, 6 Jahren auch stundenlang allein im Labor an der Technischen Universität Hamburg, hat ausprobiert, experimentiert, verworfen. Damals dachte sie auch noch gar nicht daran, ein Unternehmen zu gründen, aber ihre Entdeckung sprach sich recht schnell rum.
Der Moment, wo dann diese Faszination, das ist ja ganz spannend, überging in ein ey, daraus gründe ich ein Unternehmen. Das kam eigentlich eher erst durch den ersten Kunden, die Firma Otto in dem Fall, die eben schon sehr früh auf mich zukam und gesagt hat, wir brauchen Lösungen, die eben kunststofffrei sind. Wollen wir da nicht zusammenarbeiten?
Ja, und Anna hat mir erzählt, der Kontakt kam über einen gemeinsamen Bekannten zustande. Otto suchte nach einer Alternative für die Plastikverpackungen ihrer Produkte und brachte Anne so überhaupt erst auf die Idee, mit ihrem neuartigen Verfahren ein Unternehmen zu gründen. Aber Anne ist eben Verfahrenstechnikerin und keine Betriebswirtschaftlerin. Deshalb hat sie sich mit Johanna Bahre zusammengetan. Johanna ist Managementberaterin und bringt ihr ganzes Fachwissen mit, wie man ein kleines Unternehmen ganz groß macht. Zusammen haben sie dann 2020 die Firma Traceless gegründet und inzwischen arbeiten dort rund 60 Menschen aus 15 Nationen.
Also, Traceless war geboren, jetzt bin ich aber neugierig, Lena. Wie genau machen die denn das alles? Nimm uns doch mal mit in diese Pilotanlage, die Anne dir da gezeigt hat.
Alles klar, dafür ging es erstmal durch diesen Bürodschungel, zurück zum Treppenhaus, wieder runter ins Erdgeschoss, durch den Keller und dann durch die Hintertür in einen Innenhof.
Und dann nach Hogwarts.
Genau, also alles sehr versteckt da. Da standen dann auch schon so ein paar große milchig-weiße Tanks mit einer Flüssigkeit drin in diesem Innenhof. Die sehen so ein bisschen aus wie der Regenwassertank bei meiner Mama im Garten. Quadratisch, praktisch.
Gut.
Genau.
So ist war das. Ich finde das später raus. Ich google das.
Mach das. Ich habe da so eine Idee im Hinterkopf. Als nächstes standen wir dann vor drei großen Rolltoren nebeneinander. Kann man sich eigentlich wie so drei hohe Garagen vorstellen. Anfangs hatte Traceless die nicht alle angemietet, aber inzwischen brauchen Anne und ihr Team einfach so viel Platz. Und hinter dem Rolltor in der Mitte, da wären wir wieder bei Hogwarts, da versteckte sich die Pilotanlage.
Ich bin jetzt bei, und ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Aber ich höre jetzt auf mit dem Quatsch. Wie sah es da drin aus, Lena?
Ja, Sicherheitsschuhe und Schutzbrille an und rein, aber Bauch einziehen, denn so groß war diese Werkshalle jetzt auch nicht, dafür aber ziemlich voll.
Hi, na? Habt ihr vielleicht noch eine schmale Brille? Die nervt immer so.
Um einen rum überall so silbern glänzende Rohre, hohe, fast menschengroße Tanks, mehrere Maschinen aus dickem Metall, da konnte man von außen gar nicht erkennen, was die eigentlich machen. Es gibt auch mehrere kleine Kontrollbildschirme, um die herum auch gleich mehrere der Traceless-Mitarbeitenden gestanden haben. Die haben jede Menge Sachen angezeigt, bei denen mir ehrlich gesagt ein bisschen schwindelig wurde. Dafür reichen meine Kenntnisse in Chemie nämlich beim besten Willen nicht aus. Außerdem ist es ziemlich laut, weil alle Maschinen gleichzeitig summen und brummen. Aber für uns ging es dann erstmal eine Treppe rauf in den zweiten Stock der Anlage. Da wird das Rohmaterial, also diese Getreidereste, nämlich in so riesigen weißen Säcken gelagert und dann von Hand über einen Trichter in die Anlage gefüllt.
Das sind Reste, die im Endeffekt anfallen bei der Verarbeitung von Getreide. Wenn man zum Beispiel Alkohol herstellt oder Stärke herstellt, dann bleibt immer was übrig. Das wird eigentlich an Tiere verfüttert oder für Energiegewinnung genutzt. Und wir werten das eben auf, indem wir das ja noch stofflich nutzen und daraus unser Traceless-Material herstellen.
Und jetzt ist das aber ja so eine Art Puder und sieht halt überhaupt nicht mehr nach Getreide aus. Also man denkt gar nicht, dass das irgendwas ist, was auf dem Feld wächst. Es riecht auf jeden Fall noch ein bisschen, also es riecht auf jeden Fall mehr nach Getreide, als es aussieht.
Ja.
Du klingst fast ein bisschen enttäuscht. Hattest du dir das anders vorgestellt?
Ja, also ich habe ehrlich gesagt irgendwie mehr an Haferkleie gedacht, die ich zum Frühstück essen könnte. Aber das ist tatsächlich nur so ein Pulver, das auch ganz schnell zerbröselt, wenn man es in die Hand nimmt. Und es besteht meistens aus einer Mischung aus Weizen, Roggen und Mais. Aber wie Anne eben erklärt hat, das wird nicht extra für sie angebaut, sondern ist im Grunde ein Abfallprodukt aus der Lebensmittelherstellung und kommt aus Deutschland und Frankreich per LKW oder Schiff zu Traceless nach Hamburg.
Okay, dann schauen wir uns als nächstes mal an, wie aus diesem Puder, diesen Getreideresten, das Material für die Verpackung von Otto wird.
Beziehungsweise zunächst mal der Grundstoff dafür, sogenanntes Granulat, das sich dann einschmelzen und zu allem Möglichen weiterverarbeiten lässt. Wie das funktioniert, das erklärt Anne so.
Man kann sich das vorstellen, vielleicht wie Kaffee kochen. Wir nutzen das Ausgangsmaterial, indem wir es eben zusammenbringen mit einer Flüssigkeit, wie beim Kaffee kochen. Man das Kaffeepulver mischt mit heißem Wasser. Und dann holt man da die leckeren Komponenten raus, die man im Kaffee trinken möchte. Und den Kaffeesatz, den lässt man übrig. Und das machen wir im Endeffekt auch. Also wir holen eine ganz bestimmte Mischung aus Naturpolymeren, so nennen sich die, raus. Und die formen wir dann um am Ende zu unserem Granulat.
Was das für eine Flüssigkeit ist, das haben sie mir auch verraten, aber das darf ich nicht laut sagen, das ist nämlich ein Betriebsgeheimnis. Nur so viel, es ist alles Bio, es werden auch keine toxischen Chemikalien verwendet, die sich später bei der Zersetzung zum Beispiel wieder in der Umwelt verbreiten könnten.
Okay, pass auf, das ging jetzt relativ schnell. Ich fasse nochmal zusammen. Die nehmen diese Getreidereste in Pulverform, dann fügen die eine Flüssigkeit hinzu, wir dürfen nicht verraten welche, und Hitze nehme ich mal an, wenn ich an Kaffeekochen denke, und dann filtern sie irgendwie das raus, was sie brauchen. Richtig?
Genau, das nennt sich Extraktion. Also sie lösen die Naturpolymere aus den Getreideresten raus. Das Besondere ist eben, dass sie die bereits existierenden Naturpolymere nutzen. Das ist der entscheidende Unterschied zu anderem Bioplastik. Da werden nämlich durch die gesteuerte Verkettung von chemischen Molekülen überhaupt erst Polymere hergestellt. Die sind dann aber nicht natürlich, sondern künstlich. Und das Produkt ist es am Ende eben auch, eben ein Kunststoff. Anne sagt, Traceless sei dagegen komplett natürlich und unbedenklich. Und das ist sie auch bereit zu beweisen.
Ja, in der Theorie kann man das, was wir hier produzieren, sogar essen. Sind nicht so lecker.
Jetzt sagst du, es schmeckt nicht so gut. Das heißt, du hast es getestet?
Schon sehr oft. In Auftritten oder in Terminen mit Kunden zum Beispiel. Manchmal als kleiner Gag. Das ist eben gegessen. Doch.
Hätte ich es also doch zum Frühstück essen können, aber das weiß man oft erst hinterher. Dass das Granulat so komplett biobasiert ist und frei von toxischen Chemikalien, hat denen übrigens auch der TÜV Rheinland bescheinigt. Traceless ist nach deutscher Industrienorm zertifiziert, aber naja, ich habe mir das Granulat trotzdem lieber nur durch die Finger rieseln lassen.
Also vom Geräusch her hört es sich ein bisschen an wie so ein Kiesbett, finde ich.
Ja, das sind jetzt Granulate.
Ein sehr feines Kiesbett, Lena, oder?
Ja, schon. Also das Granulat sieht eigentlich ein bisschen aus wie so Bügelperlen, mit denen man früher als Kind so kleine Bildchen zusammengesetzt und dann mit einem heißen Bügeleisen verschmolzen hat.
Ah ja, kenne ich. Und so ähnlich läuft das doch dann aus, oder? Also ich kenne das aus der Folge von dem Plastikrecycling bei der Firma Frosch. Da habe ich gelernt, dieses Granulat, das ist sozusagen die erste Verarbeitungsstufe, bevor daraus bei irgendwelchen Herstellern dann letztlich Verpackungsmaterial oder Einwegbesteck dann gemacht wird. Und da geht es auch um Schmelzen, oder?
Genau, in dieser Granulatform wird auch konventionelles Rohplastik an die Weiterverarbeiter ausgeliefert. Deshalb hat sich auch Traceless dafür entschieden. Denn die Maschinen bei den Firmen, die das dann weiterverarbeiten, sind eben alle auf dieses Granulat ausgelegt. Und wenn Traceless auch in Granulatform bei denen ankommt, müssen sie sich nicht erst noch für teuer Geld nagelneue Maschinen besorgen. Das macht die Umstellung von konventionellem Plastik auf ein Material wie Traceless natürlich sehr viel einfacher. Bei Traceless hat das Granulat übrigens so eine rötlich-braune Farbe.
Okay, das ist, glaube ich, aber nicht gut. Sorry, ich muss jetzt hier immer wieder sagen, was ich alles Tolles gelernt habe. Aber letztes Mal hieß es, die Plastikindustrie ist da ziemlich skeptisch. Die wollen eigentlich am liebsten immer ein Ausgangsmaterial, was noch nicht farbig ist, was sie dann beliebig einfärben können im Marketing. Kann denn dann Traceless da überhaupt mithalten?
Ich würde sagen, das ist ein super Stichwort, um mal im Traceless-Labor auf die Anwendungsmöglichkeiten zu schauen. Deswegen verlassen wir jetzt auch die Pilotanlage und gehen eine Tür weiter. In einer zweiten Werkshalle nebenan ist aktuell nämlich das Labor untergebracht. Anders als in der Pilotanlage fand ich es da schon fast ein bisschen zu still, weil alle super konzentriert bei der Arbeit waren.
Jetzt hier rechts neben dir siehst du zum Beispiel eine mini-kleine Spritzgussmaschine. Das ist so fast das kleinste Format, was man bekommen kann, funktioniert eben auch schon mit ganz wenig Material, damit man verschiedenste Versuche durchführen kann. Und wir testen hier in klein eben, ob das Ganze funktioniert auf den Maschinen, die unsere Kunden in groß haben.
Und diese Spritzgussmaschinen, die würden zum Beispiel die Pommesgabeln herstellen?
Ja, genau.
Spritzguss kenne ich vom Spritzgebäck, ehrlich gesagt. Und es deutet sich schon an, da geht es jetzt noch nicht um die Folien, oder?
Nee, aber du bist auf jeden Fall schon in der Adventszeit angekommen mit deinem Spritzgebäck. Finde ich gut. Ja, genau. Ich habe auch schon gebacken. Tatsächlich geht es aber bei der Spritzgussmaschine um den Ersatz von Hartplastik. Dafür gibt man das Granulat in die Spritzgussmaschine hinein. Die bringt es zum Schmelzen und spritzt es dann in Gussform. Einmal ausgehärtet kriegt man dann Gegenstände, die sonst aus herkömmlichem Plastik gemacht werden. Ja, und dann stand da in dem Raum aber eben auch noch eine kleine Maschine zur sogenannten Folienextrusion.
Und das ist die, die uns interessiert. Das ist die, die Otto braucht, oder?
So ist es. Folienextrusion nennt sich das Verfahren zur Herstellung von Folien. Auch dafür wird das Granulat wieder erhitzt. Bei der Maschine im Labor wird das geschmolzene Granulat dann über eine Walze gerollt und so zu einer dünnen Folie verarbeitet.
Das, was wir hier haben, ist so eine ganz schmaler Film, 10 cm. Die Maschinen unserer Kunden haben eher so 1-2 Meter in der Breite. Aber genau, da kann man eben schon mit wenig Materialmasse Folien herstellen.
Hört sich auf jeden Fall an wie eine Plastikfolie, ist aber keine.
Und wie sieht die Folie aus? Stichwort Farbe.
Also, die hat so eine gelbliche Farbe, so ein bisschen wie das Gelb einer Sonnenblume. Sie ist da ein bisschen matter, also sie glänzt nicht so sehr wie andere Plastikfolien. Neben diesem Auswalzen gibt es aber auch noch die Möglichkeit, das geschmolzene Material zu einer Folie aufzublasen. Das hat Traceless nach eigenen Angaben auch schon mit seinen Partnern auf deren Maschinen getestet, auch im großen Maßstab, also für die industrielle Produktion. Und so lassen sich dann auch die Folien herstellen, die der Versandhändler Otto später für seine Versandtaschen nutzen möchte.
Okay, also wir nehmen zur Kenntnis, C&A und Otto sind sehr große Player und die sind schon im Boot. Aber trotzdem nochmal zurück. Also die Folie ist gelblich, die dickeren Textilhaken, so habe ich dich verstanden, sind so rötlich-braun. Beides eigentlich nicht dieses perfekte farblose Material, was die Verpackungshersteller gemeinhin wollen. Ist das nicht ein Problem?
Das wird man sehen, aber Anne macht aus dem Makel eine Tugend. Sie sagt, sie möchte, dass Traceless als alternatives Produkt zu Plastik gut erkennbar bleibt, damit der Konsument direkt weiß, aha, das ist die umweltfreundliche Alternative. Mhm. Sie schreiben auch Traceless auf die Produkte drauf, so kann man sich das schon denken, dass es eine nachhaltige Alternative ist. Ansonsten ist Traceless aber genau wie konventionelles Plastik geruchsfrei und fühlt sich auch nicht wirklich anders an.
Okay, ich verstehe. Also wahrscheinlich werden Otto und Co. aus diesem Makel einfach auch Marketing machen und sagen, seht her, alles Bio. Du hörst, da schwingt schon mal so leise meine Angst vor Greenwashing mit. Deswegen lass uns doch mal auf die Player gucken, also vor allem auf Otto.
Ja, also, Otto ist mit seinem Versandhandel und den dafür nötigen Verpackungen natürlich Teil des Klima- und Plastikmüllproblems. Das wissen die auch, deswegen haben die ja auch ein Interesse daran, etwas zu verändern.
Das wirklich große Ziel, muss man sagen, ist, wenn wir es schaffen, eine Verpackung einzusetzen, die die technischen Anforderungen von Kunststoff hat und die ich aber einfach, weil sie biobasiert und bioabbaubar sind, mir keine Gedanken darüber machen muss, wo kommt das Material her. Was ist alles dafür hinzugefügt worden, weil eben nichts, was kritisch ist. Und ich kann es ehrlicherweise einfach an den Straßenrand schmeißen, wenn ich Lust habe. Und ein paar Tage später hat sich's aufgelöst. Das ist natürlich die große Vision.
Das ist Benjamin Köhler, Nachhaltigkeitsexperte bei Otto. Und er will damit natürlich nicht sagen, dass wir jetzt alle die Traceless-Verpackungen in Zukunft einfach an den Straßenrand werfen sollen. Er nutzt das viel mehr als Extrembeispiel und macht damit einen weiteren Teil des Problems deutlich. Neben dem Schaden fürs Klima, denn leider landet aktuell eben sehr viel Plastik in unserer Umwelt.
Okay, aber lass uns doch mal abchecken, was Otto genau für die Verbesserung der Lage tut. Die arbeiten ja von Anfang an mit Traceless zusammen, hast du gesagt. Die haben sie erst auf die Idee gebracht. Haben die das Startup denn dann auch von Anfang an mitfinanziert?
Also dazu sagt Otto, sie seien zwar keine Investoren bei Traceless, aber unterstützen das Startup im Rahmen einer Entwicklungspartnerschaft schon auch finanziell. Mit wie viel, das wollten sie mir auf Nachfrage aber nicht beantworten.
Da hüllen sie sich also in Schweigen. Wirft bei mir die Frage auf, wie finanziert sich Traceless denn dann? Das geht ja nicht allein über Eigenkapital.
Naja, also zum einen natürlich über Kredite von einer Bank, aber viel wichtiger, sowohl das Bundesumweltministerium fördert Traceless mit über 5 Millionen Euro, als auch der European Innovation Council der EU mit 2,4 Millionen Euro. Außerdem sind noch Investoren mit eingestiegen, unter anderem zum Beispiel ein sogenannter Impact Investor, Planet A heißt der, der eben regelmäßig speziell in Startups investiert, die Innovationen zum Schutz von Klima und Umwelt entwickelt haben. All das Geld braucht Traceless auch, um größer zu werden. Aus seinem bisherigen Standort ist das Unternehmen bereits herausgewachsen wie aus einer Kinderhose und hat deshalb in Hamburg-Harburg die ehemaligen Hallen einer Großbäckerei gekauft. Da soll dann in Zukunft in großem Stil das Traceless-Granulat produziert werden.
Ja, das passt ja mit Getreideresten in die Großbäckerei. Wann kommt denn die erste Versandtüte von Otto und Traceless bei den Kunden an?
Ein bisschen dauert das leider schon noch, sagt Ottos Nachhaltigkeitsexperte Benjamin Köhler.
Also man muss sich ja klar machen, wenn man so eine Verpackung entwickelt aus alternativen Materialien. Kunststoff ist schon ein gutes Material, was die technischen Anforderungen angeht. sowas wie Reißfestigkeit, nicht transparent zu sein, Geruchsneutralität etc. Und da haben wir schon viele Parameter auch gelöst. Einige müssen wir noch lösen und wir sind im Moment in der Phase, dass wir sagen, dass das nächste Jahr noch ein Forschungs- und Entwicklungsjahr ist, aber wir fest damit rechnen, dass wir dann in 2026 dann wirklich auch schon mit größeren Piloten an den Start gehen.
Mit größeren Piloten an den Start gehen ist natürlich auch noch ein bisschen vage. Welche Mengen will Otto Traceless denn abnehmen?
Also, es geht nicht nur um die Versandtaschen selbst, sondern auch um die ganzen kleinen Tütchen, wenn du zum Beispiel Accessoires und Textilien gleichzeitig bestellst. Die ganzen Kleinteile müssen vorher ja auch in irgendwas eingepackt werden, damit sich die Ohrringe zum Beispiel nicht im Wollpulli verhaken. Und diese Plastiktüten will Otto eben auch durch Traceless-Tütchen ersetzen.
Wir reden ja mit Traceless auch über die Zukunft, über Mengen. Wir wollen ja auch ein verlässlicher und auch großer Partner werden. Da reden wir schon über dreistellige Tonnen pro Jahr, die wir substituieren wollen.
Im ersten Moment denkt man jetzt, nur dreistellig? Aber mal als Beispiel, 100 Tonnen sind umgerechnet 100.000 Kilogramm. Und die meisten Plastiktüten wiegen nur ganz, ganz wenige Gramm. Das ist also schon eine ganze Menge Plastik, die man dann ersetzen würde.
Ja. Aber bleibt ja die Frage, wie viel Plastikmüll produziert Otto denn insgesamt und wie viel machen dann diese Traceless-Tüten daran am Ende wirklich aus?
Also Otto spricht von mehreren 100 Tonnen Verpackungsmaterial, die pro Jahr bei ihnen anfallen. Genauer wollten sie mir es aus, Zitat, Wettbewerbsgründen partout nicht verraten.
Ich löse mal auf. Ich habe dir ja während der Recherche ein bisschen zugesetzt und dich immer wieder gebeten, das bei Otto nochmal genauer zu erfragen. Das tut mir auch ein bisschen leid. Ich habe bestimmt ein bisschen genervt. Ich war wahrscheinlich auch Otto.
Ja, vielleicht. Also Otto meinten dann schon irgendwann, so genau wollte das noch nie jemand wissen.
Tja. Jedenfalls hat sich ja dann irgendwann abgezeichnet, okay, genauer wollen sie uns das alles einfach nicht sagen. Und dann habe ich mir eine neue Strategie gesucht. Ich habe nämlich mal unsere Expertin gefragt, was sie denn davon hält. Das ist für die heutige Folge Andrea Siebert-Raths. Sie ist an der Hochschule Hannover Leiterin des Instituts für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe. Also man kann definitiv sagen, sie ist vom Fach. Und sie war überraschend wohlwollend Otto gegenüber und dafür streng mit uns Verbrauchern.
Ich bin davon überzeugt, dass wenn sozusagen die Firmen mit einem echten Interesse starten, das halten wir für sehr begrüßenswert, dass es dann sozusagen auch immer stetig weiter bergauf gehen wird an der Stelle. Und dann muss man sich natürlich auch fragen, also auch als Verbraucher, als Verbraucherinnen, wie nachhaltig ist denn dieses ganze Umhergeschicke? Also ich muss ja vielleicht auch die Dinge nicht nur immer von der Verpackung her hinterfragen, sondern wie ist mein eigenes Konsumverhalten an der Stelle auch?
Hat sie natürlich auch recht. Es geht nicht nur um die Verpackung, sondern auch um viel zu viel Konsum, viel zu viel CO2-Emissionen bei der Herstellung des ganzen Zeugs und beim Bestellen und Zurückschicken. Deswegen Schluss mit meinem Festbeißen an Otto, Lena. Zeit für einen Kassensturz fürs Klima. Wie viel CO2 spart Traceless denn ein, also im Vergleich zu konventionellem Plastik aus fossilen Rohstoffen, aus Erdöl?
Ich habe mir die Analyse eines Investors angeschaut, Planet A nämlich. Der untersucht mit einem unabhängigen Team vor einer Investition erstmal, wie krass der Impact, also der Einfluss eines neuen Produkts auf das Klima eigentlich ist. Und in dieser sogenannten Lifecycle-Analyse steht, Traceless verursacht am Lebensende des Produktes bis zu 95% weniger Treibhausgase, je nachdem, mit welchem herkömmlichen Plastik man es vergleicht. Verschiedene Sorten Plastik verursachen nämlich unterschiedlich viel CO2.
95%? Wow! Das reicht doch, um beeindruckend zu sein. Wo genau spart Traceless dieses CO2 denn ein?
Naja, zunächst mal ist es so, wie Anne es beschrieben hat, wenn Traceless-Material sich zersetzt, wird nur so viel CO2 frei, wie das Getreide sich vorher zum Wachsen aus der Luft gezogen hatte. Das ist bei konventionellem Kunststoff eben ganz anders. Wenn das nach der Benutzung in der Müllverbrennung landet, setzt es CO2 frei, das vorher als Erdöl sicher in der Erde eingelagert war, also gelangt zusätzliches CO2 in die Atmosphäre und treibt dann die Erderwärmung voran.
Ja, so hat es mir unsere Expertin Anne Siebert-Raths auch erklärt. Das passt also.
Hinzu kommt auch noch, dass dieser Kaffeekochprozess, wie Anne die Extraktion bei der Herstellung von Traceless am Anfang beschrieben hat, eben sehr viel weniger Energie benötigt als die Herstellung von Rohplastik. Es muss nämlich unter anderem nicht so hoch erhitzt werden. Traceless nutzt außerdem erneuerbare Energien aus ihrer eigenen Biogasanlage und will auch beim Transport mit dem LKW in Zukunft noch stärker auf E-Mobilität setzen, um die CO2-Bilanz dann noch weiter runterzudrücken.
Okay, super. Eine Sache noch. Anna erzählt uns doch auch, dass ihr Granulat aus einem Reststoff der Lebensmittelindustrie hergestellt wird. Abfallprodukt klingt dann jetzt ja erstmal cool, sollte weg, jetzt können wir noch was draus machen. Aber sie hat doch auch gesagt, diese Reststoffe, die werden normalerweise an Tiere verfüttert oder in Biogasanlagen zur Energieerzeugung genutzt. Fehlt das dann da nicht in diesen Bereichen?
Ja und nein. Also um das zu beantworten, nehme ich mir nochmal die Lifecycle-Analyse von Planet A zu Hilfe. Die schaut nämlich auch darauf, wie groß der Einfluss auf andere Wirtschaftszweige ist, also in diesem Fall auch Biogasanlagen und die Futtermittelproduktion.
Und mit welchem Ergebnis?
Also grundsätzlich zieht Traceless diese Reststoffe erstmal aus dem System raus, um sie für sich zu nutzen. Aber am Ende des Traceless-Verfahrens bleiben auch wieder Reste übrig und die werden dann zum einen in der eigenen Biogasanlage genutzt und zum anderen kann auch dieser Reststoff wieder als Futtermittel verwendet werden. Und im Verarbeitungsprozess von Traceless wird der Reststoff dafür sogar noch aufgewertet, sagt die Lifecycle-Analyse von Planet A. Denn die Eiweißzusammensetzung verändert sich dadurch, was besser für die Verdauung der Tiere ist und am Ende noch zu weniger Ausscheidung von zum Beispiel Nitrat führt. Also zusammengefasst, klar, ein bisschen Schwund ist immer, aber Planet A geht in seinem Bericht davon aus, dass das, was fehlt, durch andere Biomasse ersetzt werden kann.
Und Stichwort Lieferbarkeit, es gibt davon weltweit auch genug, dass das für Traceless gesichert ist?
Ja, also da ist Anne sich ziemlich sicher, genug, um mehrere Millionen Tonnen Traceless-Granulat zu produzieren, sagt sie. Aber Annes Team forscht auch an anderen Rohstoffquellen, welche genau, das wollen sie in diesem frühen Stadium allerdings noch nicht sagen. Grundsätzlich ließe sich ihre Technologie aber auf andere industrielle Reststoffe übertragen.
Sehr gut. Klingt alles sehr, sehr gut. Lass es mich trotzdem noch einmal fragen. Gibt es auch Bereiche, wo sich Traceless nicht eignet als Material?
Ja, gibt es. Anne nennt da auch ein ganz konkretes Beispiel.
Diese Anwendung wie das Duschgel, wo eben ein permanenter Wasserkontakt ist über mehrere, ja teilweise auch Jahre, also die es da rumsteht, da brauchen wir ganz dringend eben ja, nachhaltig gestaltete, recycelte Kunststoffe.
Also die Duschgelflasche, die geht im Moment noch nicht und das liegt daran, dass Wasser den Zersetzungsprozess von Traceless beschleunigt. Aber das Team forscht natürlich weiter, um noch mehr Anwendungsmöglichkeiten zu schaffen. Im Moment gibt es aber über die Folien und das Hartplastik hinaus noch Beschichtungen für Pappverpackungen von Lebensmitteln von Traceless.
Gut, keine weiteren Fragen, euer Ehren. Was mich allerdings noch brennend interessiert, was passiert denn jetzt, wenn ich meine Traceless-Versandtüte 2026 oder die Textilhaken nicht mehr brauche? Kann ich die jetzt bei mir auf den Kompost werfen?
Ja, sagt Anne.
Traceless ist bioabbaubar, weil es eben ja in die natürlichen Prozesse der Natur zurückgehen kann und dort von Mikroorganismen zersetzt wird, auch bei dir zu Hause auf dem Heimkompost.
Und wie lange dauert das? Wie lange liegt dann da so eine schäbige, scheinbar Plastiktüte? Ist ja keine.
Ja, also auch das ist wieder vom TÜV zertifiziert, wurde also getestet und demnach dauert es circa 12 Wochen, bis von der Versandtasche nichts mehr übrig ist. Und das hat mit diesen Naturpolymeren zu tun, die bei der Herstellung von Traceless aus den Getreideresten gezogen werden. Da bin ich ja am Anfang schon mal kurz drauf eingegangen. Plastik besteht dagegen aus künstlichen Polymeren und die bereiten den Mikroben und Bakterien in unserer Umwelt üble Bauchschmerzen, die können sie nicht richtig zerbeißen und deshalb dauert die Zersetzung auch so ewig lang und ist oft nicht vollständig. Naturpolymere kommen in der Umwelt aber natürlicherweise vor. An die sind die Mikroben gewöhnt und die verspeisen sie eben auch sehr gern und sehr schnell.
Das heißt, Traceless hat im Grunde auch noch eine eigene Leibspeise für Mikroben und Bakterien erfunden?
Genau. So sagt eine Mikrobe zur anderen, möchtest du heute Abend lieber die Eierschale oder die Traceless-Versandtüte essen? Naja, also das Ganze funktioniert übrigens auch, wenn die Verpackung einfach so in der Umwelt landen würde, was bei herkömmlichem Plastik ja leider viel zu oft passiert. Und Wasser beschleunigt den Prozess, sagte ich ja schon. Bis irgendwas davon aus einem Fluss ins Meer gespült wird, hat es sich längst aufgelöst.
Ich habe in Wahrheit aber gar keinen Kompost, Lena. Deswegen noch eine Frage. Ab in die Biotonne?
Ja, da muss ich dich jetzt leider noch ganz kurz enttäuschen. Die Zulassung für die grüne Tonne ist noch nicht da und viele kommunale Müllentsorger verbieten auch den Einwurf von Bioplastik, weil es bei ihnen nicht genug Zeit hätte, um sich vollständig zu zersetzen. Die Versandtüte ginge dann also in den Restmüll und von dort in die Verbrennung. Bei herkömmlichem Plastik ist das natürlich ein riesiges Problem. Die Traceless-Tüte würde aber ja nur so viel CO2 wieder freisetzen, wie sie vorher im Getreide beim Wachsen auf dem Feld aus der Luft gezogen hat. Das haben wir ja schon geklärt.
Ja, ist aber trotzdem nur die zweitbeste Lösung, habe ich gelernt. Und zwar im Gespräch mit unserer Expertin. Die ist große Anhängerin der Kreislaufwirtschaft und die wünscht sich deshalb, dass auch sogenanntes Bioplastik, auch solches, was sich zersetzen kann, in Zukunft recycelt wird. Weil sie sagt, auch da werden ja wertvolle Rohstoffe eingesetzt, auch da wird Energie eingesetzt und es wäre doch viel besser, wenn das nicht komplett verloren ginge.
Man kann diese Kunststoffe genauso recyceln wie alle anderen Kunststoffe auch. Jetzt kommt das Aber. Aber es geht ja immer um die Mengen, die da sein müssen. Aktuell gibt es noch nicht so hohe Mengen von bestimmten biobasierten Kunststoffen, dass es sich an der Stelle schon lohnt, dafür extra Recycling-Linien aufzubauen. Aber in der Praxis können wir das. Also wir können genau rauslesen mit Nahinfrarotspektroskopie beispielsweise und können sagen, das ist jetzt ein biobasierter Kunststoff. Und dann kann man das Ganze auch recyceln.
Das wäre also noch eine Vision für die Zukunft. Zurzeit fehlen, damit das wirtschaftlich ist, eben noch die Mengen. Bislang hat Bioplastik an der gesamten Kunststoffherstellung weltweit nämlich gerade mal einen Anteil von 0,5%. Und ein Grund dafür, das sind auch die deutlich höheren Kosten. Je nachdem, womit wir es vergleichen und wo der Preis für Erdöl gerade steht, ist Bioplastik in der Herstellung 3 bis 5 Mal so teuer wie herkömmliches Plastik. Und damit kommen wir zur Gretchenfrage, Lena. Ich versuche zu versprechen, es ist die letzte. Wie teuer wird denn Granulat von Traceless?
Also ich glaube ja noch nicht dran, dass es die letzte ist. Wir werden es sehen. Aber Anne ist sich sehr sicher, dass Traceless in Zukunft mit herkömmlichem Plastik mithalten kann.
Ja, unser innovatives Verfahren, was in großem Maßstab skaliert werden kann und dazu dann auch noch preislich wettbewerbsfähig wird. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor in dem ganzen Bereich der Kunststoffalternativen.
Im Moment ist es aber so, wenn Sie ab nächstem Jahr in der großen Anlage in der Alten Bäckerei in Hamburg-Harburg produzieren, bewegen Sie sich nach eigenen Angaben preislich in der Range von bisherigem Bioplastik. Erst wenn Sie in noch größerem Maßstab, also in einer richtigen Industrieanlage produzieren, können Sie Ihr Granulat wettbewerbsfähig zu herkömmlichen Kunststoffen produzieren, sagt Anne. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Getreidereststoffe sehr günstig sind und Sie weniger Kosten haben, weil das Herstellungsverfahren, wie gesagt, auch nicht so energieintensiv ist.
Fairerweise muss man ja auch noch dazu sagen, Plastik ist bislang auch deshalb so günstig, weil der Grundstoffindustrie die Mineralölsteuer erlassen wird. Das könnte sich fundamental ändern, wenn die Politik beschließt, in diesem Bereich mehr Klimamaßnahmen umzusetzen und dann in Zukunft auch ein hoher CO2-Preis für Erdöl fällig wird. Aktuell liegt der nämlich nur bei etwa 30 Euro pro Tonne und Experten sagen, wenn das ein echtes Klimaschutzinstrument sein soll, dann müsste er eher auf sowas wie 200 bis 400 Euro pro Tonne steigen.
Oha, ja. Also da erahnt man die mögliche Kostenexplosion für Kunststoff aus Erdöl. Da könnte sich die Herstellung von Alternativen wie Traceless dann wirklich schnell rechnen.
Absolut. Nachdem wir uns das jetzt alles angeschaut haben, Lena, wie fällt denn dein abschließendes Urteil aus?
Ich würde sagen, Traceless ist vielleicht keine alleinige Revolution, aber eine Teilrevolution. Eine wichtige Ergänzung zu anderen Maßnahmen wie Recycling oder dem kompletten Verzicht auf Plastik. Und so ähnlich sieht das übrigens auch Anne.
Wir wollen natürlich einen signifikanten Beitrag leisten, indem wir eben verschiedenste Materialien basierend auf Naturpolymeren auf den Markt bringen, die dort eingesetzt werden, wo Kunststoffe leicht in die Umwelt gelangen und einfach zu dieser riesigen Verschmutzung beitragen. Aber wir können das nicht alleine lösen, sondern wir brauchen eben auch intelligente Produkte für den technischen Kreislauf, die dort eben immer und immer wieder zur gleichen Qualität recycelt werden können. Wir brauchen auch viel bessere Sammel- und Sortiersysteme. Wir brauchen auch Mehrwegsysteme und wir brauchen eben auch eine generelle Reduktion der Produktion an Kunststoffen.
Ja, so überzeugt mich das auf jeden Fall auch. Lena, vielen Dank fürs Recherchieren und Ertragen all meiner pedantischen Nachfragen.
Sehr gerne.
Ich glaube, es kam aber keine mehr, nachdem ich es versprochen hatte. Danke natürlich auch an alle, die uns zugehört haben. Wie immer gilt, schickt eure Fragen, eure Kritik und Anregungen an klima@ndr.de. In 2 Wochen erscheint ihr eine neue, etwas ungewöhnliche Folge. Da haben wir unsere Kollegin Jasmin Appelhans zu Gast, die für NDR Info bei der COP in Baku war. Sie wird uns erzählen, was die diesjährige Klimaschutzkonferenz an Fortschritten und Hoffnungsschimmern gebracht hat. Schließlich sind wir ein konstruktiver Podcast. Und sie wird uns sicherlich auch Einblick hinter die Kulissen dieses Mega-Events gewähren. Wenn ihr die neue Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert Mission Klima einfach und empfehlt uns auch gerne weiter. Das hilft uns nämlich sehr. Für die Zwischenzeit habe ich wie immer auch noch einen anderen Podcast-Tipp für euch. Kalka, ein Dorf am Niederrhein, wird in den 80er Jahren zum Zentrum der Anti-Atomkraftbewegung. Der Bau eines AKW, des sogenannten Schnellen Brüters, spaltet den Ort. Aktivistin Eva kehrt in die Heimat zurück und muss mit dem Widerstand der eigenen Familie rechnen. Hört gern mal rein in diesen Hörspiel-Podcast. Kalka 81 findet ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek.
Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.